Tag, meine Damen und Herren, danke für die Einladung. Und eben, es ist schwierig, über Nebenwirkungen, das gibt es ja normalerweise nur bei Medikamenten, zu sprechen, aber es ist halt ein allgemeines Thema und so sollte es auch für die dann eloquenten Vorträge eine eher allgemeine Einführung in die Thematik sein. Sinusitis sollte eigentlich Rhinosinusitis genannt werden, weil es die Nasenschleimhaut und auch die Nebenhöhlenschleimhaut betrifft. Es gibt hier Definitionen nach einem EPOS-Papier, das ist ein europäisches Positionspapier, die sich versuchen, auf einen Nenner hier zu einigen. Auf das möchte ich näher nicht jetzt eingehen. Bei der chronischen Rhinosinusitis hat es jetzt 2012 insofern Neuerungen gegeben, als dass man die chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen und ohne Nasenpolypen einteilt, die im Verhältnis 2:1 stehen. Und zusätzlich dann noch 2012 die therapeutische Effizienz mit hinein beurteilt. Das ist einmal die kontrollierte, wie man hier bei 0 sieht, 1 bis 2 teilweise kontrolliert und 3 unkontrollierte. Ich komme dann später bei den Symptomen noch einmal auf diese Einteilung zurück. Epidemiologie habe ich jetzt hineingegeben, weil vielleicht ist es eine volkswirtschaftliche Nebenwirkung, wenn man bedenkt, dass in Amerika die Kosten bei 2,2 Milliarden Dollar bei der akuten liegen. In Deutschland gibt es 8,5 Millionen Verordnungen bei 6,3 Millionen Diagnosen der akuten Rhinosinusitis. 70-90% bekommen Antibiotika. Man weiß also, dass das viel zu viel ist. Bei der chronischen eine ähnliche Situation. 45.000 Patienten in Deutschland werden hospitalisiert, 38.000 im Jahr operiert. Und bei der ausgeprägten chronischen Sinusitis in Europa schätzt man mit jährlichen Kosten von bis zu 1.800 Euro im Jahr. Es war im vorigen Jahr ja, dass 10% der Europäer eine chronische Rhinosinusitis haben. Und bei 750.000 Einwohnern kann man sich das dann ungefähr ausrechnen, was das kostet. Die chronische Rhinosinusitis gehört überhaupt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Hypertonie liegt bei 20% und die Lumbalgie oder die LDS-Beschwerden zum Beispiel bei 35%. Also es ist eine ernstzunehmende chronische Erkrankung und häufiger, als man so im allgemeinen Bereich glaubt. Klinische Bild, es gibt auch hier die Symptome, ich glaube, das kennt jeder. Das ist also auch so eine Definition per EPOS. Bei der chronischen Rhinosinusitis, da kommt man vielleicht dann wieder eher auf die Nebenwirkungen zurück, weil sie nicht unmittelbare Symptome aufweist, zwar die Hyposmie, Kakosmie, Druckgefühl, Schwellungsgefühl im Gesicht, aber dann das Postnasal Dripping, das ist dieser Schleim, über den die Patienten klagen, wo man sie halt häufig auch nicht ernst nimmt. Infektanfälligkeit und die allgemeine Erschöpfung gehören genauso zu den Symptomen der chronischen Rhinosinusitis, ob mit oder ohne Polypen. Wichtig ist hier noch der rhinoendoskopische Befund und dann eben kommt diese Einteilung, wie es schon vorher erwähnt ist, in kontrollierte, indem man eben diese Symptome und auch mit dem verbesserten rhinoendoskopischen Befund die ganze gesamte Krankheit kontrollieren kann. 1 bis 2 haben wir jeweils 1 oder 2 Symptome, die hier zusätzlich noch dazukommen mit noch immer rhinoendoskopischer Veränderung der Schleimhaut, unkontrolliert, einmal im Jahr 2-mal Antibiotika, Steroide systemisch, lokal und auch eine Operation und ein pathologischer rhinoendoskopischer Befund spricht für ein Stadium 3 der chronischen Rhinosinusitis. Näheverhältnisse, eben in der Anatomie, habe versucht, also irgendwo ein dreidimensionales Präparat herauszuleihen. Jetzt habe ich hier nur dieses zweidimensionale aus dem Haarfall, das eigentlich am besten zeigt, wie nah die Verhältnisse hier sind zur Orbita, zum Zahnhalteapparat des Oberkiefers, zu den Meningen. Und interessanterweise korreliert das genau mit der Bildgebung, die wir bevorzugen für unsere therapeutischen und vor allem auch operativen Strategien, nämlich das koronale Nasennebenhöhlen-CD. Auch hier sieht man hier die dünne Begrenzung der etwas vertieften Schädelbasis an dieser Seite, die dünne Begrenzung zu der Orbita, Augenmuskel, Bulbus etc. Hier ein zahnloses Kiefer korreliert besser mit dieser Zeichnung hier, die ich aus dem Haferl beliehen habe. Kurz möchte ich ein bisschen ausschweifen, weil wir immer wieder Zuweisungen bekommen, Patient mit therapieresistenter Sinusitis, 3 Nasennebenhöhlenröntgen vor und nach der Therapie und das bringt uns gar nichts. Die meisten Kollegen haben auch noch immer Angst vor der Strahlungsintensität oder der Strahlungsexposition eines Nasennebenhöhlen-CTs, aber durch die digitale Aufarbeitung, axiale Schichtung und dann koronale Umarbeitung kommen wir im Haus bei uns auf eine Dosis von 0,44 Millisievert. Zum Vergleich, die 3 Ebenen des Nasennebenhöhlenröntgens, des konventionellen, sind eine 10% Potenz niedriger. Aber wenn man bedenkt, dass es wenig Sinn hat, das zu machen, immer noch zu hoch bei 0,05 Millisievert. Zum Vergleich, auf 0 Meter haben wir eine Strahlung, der wir jährlich ausgesetzt sind. Das ist kosmisch 0,3 Millisievert. Und zusätzlich eine terrestrische Strahlung, die zwischen 0,5 bis 3 Millisievert schwankt. Also wir kommen auf bis zu 3,3 Millisievert. Bei uns in Europa ist es eher niedriger. In Brasilien, habe ich was gelesen, ist es höher. Also wir dürfen uns mitunter schon leisten, dass wir uns einmal pro Jahr in Nasennebenhöhlen-CT machen, sofern es therapeutisch und auch diagnostisch sinnvoll ist. Meistens ist es jedoch eine klinische Diagnose. Ganz kurz nur angezeigt, hier typisches Bild, so bekommen wir die Zuweisung. Sinusitis, hier maxillaris, auch ethmoid, etwas verschattet. Die axiale Aufnahme, also das ist die occipitomentale, die frontale und die axiale Aufnahme. Hier sieht man eigentlich nichts, es bringt nichts, ganz einfach. Das möchte ich nur nebenbei erwähnt haben. Und nun gleich in medias res, eben zu den anliegenden anatomischen Strukturen, also zuerst, was jeder zuerst denkt bei der Rhinosinusitis als Komplikation oder Nebenwirkung, wie man es auch immer nennen will, ist die orbitale Komplikation, die eigentlich leicht einzuschätzen ist, wenn man weiß, dass es 85% der Patienten unter 20 Jahre betrifft, vorzugsweise Kinder auch unter 6 Jahren. Das hat also auch entwicklungsgeschichtliche Gründe. 60 bis 80 sind akut exazerbierte Rhinosinusitiden auch in der Anamnese. Der jahreszeitliche Zusammenhang, klar, im Winter ist es mehr und sehr häufig auch im Zusammenhang mit hyperplastischen Adenoiden hat man das herausgefunden. Ja, warum ist es so? Weil 60-80% der Orbiter in ein pneumatisiertes System eingefasst ist. Die Lamina papyracea spricht schon für sich selbst, dass es eine dünne Begrenzung ist, hat außerdem vor allem auch bei Kindern noch kleine Lücken, so genannte Zuckerkandeldehiszenzen, des Weiteren klappenlose Venen, die über die Lamina cribrosa dann direkt auch in die Arteria in die Vena ophthalmica münden und dann hier auch in den Sinus cavernosus. Das habe ich mir ausgeliehen aus einem HNO-Journal, ich glaube 2007, ich habe es jetzt hier nicht benannt, das Bild sowie auch die Einteilung, wo sich schon mehrere bekannte HNOisten beteiligt haben an einer Bezeichnung. Das geht bei der Komplikation vom Stadium 1 bis 5. Das erste ist die präseptale Zellulitis und das geht weiter bis zum intraorbitalen Abszess und der Sinusvenenthrombose der septischen, vor der man ja so große Angst hat und auch vor so einem Bild, wie es zwar hier bei diesem Baby gezeigt ist. Aber man braucht davor eigentlich insofern keine Angst haben, weil am häufigsten ist die Symptomatik im Stadium 2 schon deutlich erkennbar. Das ist dann periorbitale Rötung, Lidedemptosis, Chemosis. Natürlich wird es dann schon brenzlig, wenn es zu Bulbusmotilitätsstörungen kommt, zu einer Visusminderung, also generell Ophthalmoplegie. Und das hohe Fieber, massive Kopfschmerzen, Vigilanzstörung, Somnolenz, sollte natürlich dann schon die Sinus cavernosus Thrombose nahelegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus der echten Praxis. Vor 2 Wochen war dieser Bursche bei uns. Die Rötung kann man aufgrund des Hautkolorits jetzt ein bisschen schwer beurteilen, aber die Ptosis, Schwellung des Auges, das ist das korrelierende CT dazu, also man sieht hier intraorbital keine Veränderungen, also das Ganze ist eine akute Rhinosinusitis mit einer orbitalen Komplikation im Stadium 1 mit der präseptalen Zellulitis, dass das noch nur in den vorderen Augenabschnitten stattfindet. Zur Sinus cavernosus Thrombose, da wollte ich noch dazu sagen, da gibt es eben Untersuchungen, dass 87-94% dieser orbitalen Komplikationen eigentlich dann sich im Stadium 1 befinden bei der präseptalen Zellulitis und somit schon früh erkannt werden und alles andere ist sehr selten, vor allem es gibt nur wenig 100 Fallbeschreibungen von der Sinus cavernosus Thrombose der septischen, die aber zu 70% Staphylokokken bedingt ist, somit nicht unbedingt jetzt für eine nasale Ursache spricht. Des Weiteren kennen wir auch die Vena angularis, die in die Vena ophthalmica mündet, somit in den Sinus cavernosus und somit Gesichtsaffektionen, entzündliche viel häufiger zu einer Sinusvenenthrombose führen als zum Beispiel die Rhinosinusitis. Gut, eben dann kurz angeführt, weil wir auch häufig damit zu tun haben, sind Differentialdiagnosen, das sind Zuweisungen im Sommer, eben mit Schwellung des Auges, Patienten im höheren Lebensalter etc. Viel häufiger sind eben Insektenstiche. Das zweite Bild hier zeigt hier einen Insektenstich mit einer toxischen periorbitalen Rötung. Natürlich kann es auch ein Erysipel sein. Man gibt im Zweifel gibt man schon Antibiotika oder es kann auch zu einer Gesichtsphlegmone kommen, rein theoretisch. Aber das war zum Beispiel auch eine Zuweisung. Orbitale Komplikation, eine Rhinosinusitis war hier überhaupt nicht nachweisbar. In dem Alter dieser Patienten müsste man zum Beispiel auch an eine endokrine Orbitopathie denken, zumindest das nicht ausschließen. Hier Dacrocystitis oder ein Herodeolum, ich hoffe, ich sage das richtig von dem Augenprofessor. Und in dem Fall im höheren Lebensalter halt Tumoren. Wenn ein Trauma oder eine Voroperation bekannt ist, kann man auch an Mukozellen denken. Auf diese Patientin möchte ich eben dann auch gleich zurückkommen, weil das auch eine so eine Situation ist, bevor man eben Angst hat, dass man sowas übersieht. 2009 ging sie eben mit den üblichen Symptomen einer superakuten Sinusitis zum Facharzt. Der hat sie abschwellend Antibiotika analgetisch behandelt. Nach 2 Wochen das Antibiotikum gewechselt, es kam zu keiner Besserung. Sie hat nach 3 Monaten den Facharzt gewechselt, es ist schon zu leichter Visuseinschränkung auf der rechten Seite gekommen. Er hat endoskopiert, biopsiert und es war dann ein Plattenepithelkarzinom der Nasennebenhöhlen. Das sind Bilder, die dann deutlich später, die Patientin ist also sicher ein halbes Jahr erst später zu uns gekommen und ich habe aus unserem Archiv dann die Bilder herausgenommen, es gibt schon frühere auch. Das war also ungefähr ein halbes Jahr nach oder etwas länger, sogar 8 Monate nach Diagnosestellung mit deutlicher Infiltration auch der Orbiter mit Verdrängung des Bulbus. Hier Protrusio Bulbi und diese Bilder, das ist 2010, sind dann 2013. Sie hat inzwischen dann sich doch entschieden für eine Bestrahlungstherapie. Es ist sehr gut zurückgegangen, vorerst aber doch zu einem Rezidiv gekommen, hat das linke Auge infiltriert. Man sieht es ja an dem Bild, dass die Orbita vollkommen ausgefüllt ist mit Tumormassen, den Bulbus weit nach vorne verdrängt, nach dorsal ins Cerebrum auch der Tumor einbricht. Das ist die Patientin zu dem Zeitpunkt eben in dem Stadium. Nur hat die Chemosis, Protrusio Bulbi und natürlich ist sie blind, also so wie das ausschaut, ist das naheliegend. Der Ordnung halber habe ich noch ein CT dazu gegeben, dass man sieht, wie hier die knöchernen Strukturen unterbrochen sind, was für uns als Operateure dann auch immer ein wichtiger Hinweis ist, wenn wir in solche Situationen, wenn es nicht offensichtlich ein Karzinom ist, einsteigen. Zum Karzinom in dem Bereich ist zu sagen, das ist sehr, sehr selten, also vor dem braucht man sich auch nicht fürchten, es ist im höheren Lebensalter vorkommen, weltweit 1 zu 200.000, also 3% heißt der Karzinome des oberen Aerodigestivtraktes kommen so vor, also das ist sicher ein sehr seltener Fall, vor dem braucht man sich sicher auch nicht fürchten, aber zumindest ist gut, wenn man daran denkt. Jetzt habe ich für einen Zahnarzt auch eine leichte Provokation dabei. Wir kennen ja die dentogene Sinusitis, das ist eh offensichtlich, aber wir gehen ja heute von den Nebenhöhlen aus. Und so habe ich diesen Begriff sinogene Dentitis erfunden, den es gar nicht gibt wahrscheinlich, weil wir so auch immer Zuweisungen bekommen. Die habe ich mir herausgenommen, die ersten 2 Bilder, weil das vom Zahnarzt zugewiesen war. Wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht, aber es war halt letztendlich sicher keine Sinusitis und gerade im niedergelassenen Bereich sollte man oft genug daran denken. Das CT habe ich nur gezeigt, ein impaktierter Zahn und mit einer Entzündung dazu, also dass man die Nähe hier sieht zum Zahnhalteapparat. Das anatomische Bild habe ich mir aus dem Internet ausgeliehen. Das ist wieder ein realer Fall. Eine Patientin, die aus einer Zahnklinik in der Slowakei zugewiesen wurde, nach einer Implantation, hat sie mehrere Monate schon gelitten an den Beschwerden, an einer Lockerung der Zahnprothese. Man hat ja dort gesagt, das muss jetzt einmal von der Nasennebenhöhlenseite saniert werden, dann wächst das alles wieder ein. Also, dass die Nasennebenhöhlen schuld daran sind, so hat sie es mir halt geschildert, so hat sie es verstanden. Das ist jetzt im Nasengang unter der unteren Muscheln. Leider Gottes hat die Patientin die Bilder nicht mehr gehabt, sonst hätte ich zeigen können, wie das auch schön hier in die Kieferhöhle hineingereicht hat. Das ist nicht die Patientin, aber auch nur so ein retinierter Zahn, neues Beispiel der Näheverhältnisse. So ein Zahn kann sicher auch schmerzen. Wir haben sie natürlich saniert, aber dann zurückgeschickt, dass die Schrauben explantiert werden, die Implantate explantiert werden und das zur Abheilung gebracht wird. Was aus ihr geworden ist, weiß ich jetzt nicht. Sie ist telefonisch nicht erreichbar, aber ich hätte Ihnen das sonst gerne präsentiert, was sie weitergemacht hat. Es gibt die Symptome, die zum Zahnarzt gehen, die Zahnschmerzen aufweisen, vordergründig 5er, 6er, 7er. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und die haben eine Sinusitis, ein Druckgefühl, vor allem bei Erschütterungen, bei vorn Überbeugen oder sowas, aber das ist dann nur ausstrahlend. Und ich kenne eigentlich jetzt nichts, vielleicht können Sie uns dann mehr darüber sagen, dass eine Sinusitis Zahnentzündungen provozieren kann, wie auch immer. Sinogene Meningitis, die Nähe zu den Meningen, das wird den niedergelassenen Bereich wahrscheinlich weniger treffen. Das ist, wo wir auf die Intensivstation geholt werden, auf die Infektiologie zum Beispiel. Vor allem bei Pneumokokkenmeningitiden ist es immer oder fast immer eine HNO-Ursache. Was jetzt die Nebenhöhlen betrifft, sind sehr häufig Dehiszenz, nämlich in der Schädelbasis, und sogenannte Liquorfisteln die Ursache. Liquorfisteln zu 80% traumatisch und chirurgisch iatrogen 16%, das erscheint mir dann schon auch sehr viel zu sein. Natürlich sind Liquorfisteln nicht sehr häufig, spontan auftretend, also dass man jetzt keine Ursache oder Fehlbildungen, chronische Entzündungen etc. beschreibt, die sind bei 4% beschrieben. Und die Folgen sind nur, wenn eine Liquorfistel besteht, hat man ein 19%iges Meningitis-Risiko in einem Jahr. Die Letalität der Pneumokokkenmeningitis liegt bei 15-60%, je nach Zustandsbild des Patienten, je nach Resistenzlage der Pneumokokken, je nach Situation. Auf die genauere Diagnostik fehlt uns leider die Zeit, kann ich nicht eingehen. Das wäre auch wieder ein Thema, das man extra vielleicht dann in 20 Minuten behandeln könnte. Ich habe halt nur auch gelesen, dass 1-3% von stumpfen Kopftraumen können gedeckte Liquorfisteln, die zu einer kleinen Arachnoidalnarbe verheilen, aufweisen und dann auch zu sinogenen Meningitiden oder zumindest Komplikationen im Sinne einer Sinusitis führen. Rhinosinusitis und Ohr. Da bin ich ein bisschen gesteckt, weil da hat man eigentlich sehr wenig, findet man sehr wenig an Literatur. Das beurteilen Otologen für sich. Bei Kindern weiß man natürlich, dass die Rhinosinusitiden mit Beteiligung der Ohren, auch die, bei der akuten Rhinosinusitis, die entsprechenden Keime tragen, nämlich Streptococcus, Haemophilus, Moxarella, die die Hauptkeime sind, auch der akuten Otitis media bei Kindern. Tubenaffektionen durch Entzündungen, durch chronische Entzündung, Belüftungsstörungen, aufsteigende virale Infekte, das ist etwas, was man kennt, über das möchte ich mich gar nicht auslassen. Was ein neuerer Begriff ist, ist die eosinophile Otitis media. Interessanterweise habe ich einige japanische und koreanische Beschreibungen gefunden, dass man eben im Sekret der Effusion Otitis media die Eosinophilen auch findet und einen erhöhten IgE-Spiegel, also 10-fach erhöht, mit gleichzeitiger toxischer Schädigung auch des Innenohrs, das vorkommen kann. Dann, es gibt jetzt keine wirklich große Studie darüber, aber zumindest Hinweise von einer französischen Studie, die den Zusammenhang zwischen Polyposis Nasi, Aspirinunverträglichkeit und Atopie, ein 5-fach höheres Risiko dieser eosinophilen Otitis media beschreiben. Aber das ist sicher etwas, wo die nächsten Jahre noch einiges im Zusammenhang kommen wird, wo es jetzt nicht viel gibt. Aber zu dieser Acetylsalicylunverträglichkeit später noch. Und jetzt noch ein ganz wichtiges Thema, wo wir dann schon etwas weiter weg sind von den Nebenhöhlen und auch eine Nebenwirkung haben, oder wir nehmen an, dass das die Nebenwirkung von der Sinusitis auch sein kann, ist die Lunge. Sie kennen das sicher, dass 20-30% der chronischen Sinusitis-Patienten auch Atem- oder Lungenfunktionsstörungen haben oder sogar ein Asthma entwickelt. So statistisch findet man heraus, dass 4-mal höheres Risiko ist, an Asthma zu erkranken, wenn man eine chronische Sinusitis hat, vorzugsweise mit eosinophilen Nasenpolypen. Und 80% der Asthmatiker zeigen auch radiologische Zeichen einer chronischen Sinusitis auf. Und das, was Sie sicher auch kennen, was jetzt nichts Neues ist, dass nach einer FES, also wer das nicht weiß, Functional Endoscopic Sinus Surgery, das ist also diese Operationen, die wir durchführen, eine Besserung der Lungenfunktion eintritt und eine deutliche Reduktion der Steroide lokal und systemisch. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, genau weiß man es nicht, wahrscheinlich ist es eine Kombination des Ganzen. Das erste, das ist einfach ganz einfach infektiöses, entzündliches Infiltrat, und man muss dazu sagen, dass bei der chronischen Sinusitis nicht die Infektion im Vordergrund steht, sondern die Entzündung. Auch die Bronchialschleimhaut mit beteiligt und somit zu Bronchospasmus führt. Eine verstärkte vagale Reaktion durch infektiösen Sinus und damit Bronchospasmus wird auch postuliert, sowie die einfache Austrocknung der Atemwege durch Obstruktion der Nase, eventuell bakterielle bronchokonstruktive Mediatoren oder im Sinne einer systemischen Entzündung wie bei der Eosinophilie angenommen wird. Eine kürzere Studie des NHI USA ist, also das zeigt halt auf, dass diese chronischen Sinusitiden mit oder mit mittelgradigen und schweren Asthma oder ohne Asthma vermehrt, wie man hier an der Tabelle sieht, Atopien aufweisen, vermehrt Polypen aufweisen und die Aspirinintoleranz, auf die ich dann gleich noch zurückkomme, bei mittelgradigen Asthma 13,8% vorkommen, beim schweren Asthma sogar 27,8%. Das war eine Studie, die 187 Personen mit einbezogen hat, und die radiologische Pathologie hat man herausgefunden, das hat man eigentlich das erste Mal gemacht, hat mit der Stärke des Asthmas korreliert. Da hat man versucht, sich auf einen objektiven Nenner der Beurteilung der Nasennebenhöhlen-CTs zu einigen. Das war dann dann auch interessant, 30 Personen dieser Population haben sich dann auch operieren lassen, und die Zahlen hier an ist eine Verbesserung des Asthmas, der Asthmaanfälle, Reduktion der Therapie systemisch und auch lokal, war also sehr augenscheinlich. Wie sich die radiologische Situation entwickelt hat, das ist dann nicht beschrieben worden, leider. Ich kann hier auch nicht genau sagen, in welchen Zeitabständen dies beschrieben wird. Das hat man leider nicht erwähnt, aber das wäre natürlich auch interessant. In dem Zusammenhang möchte ich noch die Vidal-Trias erwähnen. Eben, das ist die Aspirin-Intoleranz oder generell eine NSAR-Intoleranz, die chronische Rhinosinusitis with Nasal Polyps, also das meistens eosinophile Entzündungen, und das Asthma bronchiale ist in den 20er Jahren erstmals beschrieben worden, ist aufgetreten, aber das gemerkt nach ca. 20 Jahren nach Einführung des Aspirins von Vidal beschrieben worden, von Samter dann einige Jahrzehnte später in Amerika, dort heißt es auch die Samter-Trias. Und es zeigt also, dass 15% der Patienten mit dieser chronischen Sinusitis mit dem Asthma auch diese Aspirinintoleranz aufweisen. Wie man beim vorigen Beispiel gesehen hat, waren es also sogar 28% beim ausgeprägten Asthma. Mehr Frauen sind betroffen, es tritt meistens erst nach 30 Jahren ein. Die Annahme ist, dass es also eine Veränderung am Chromosom 5Q ist und deswegen hier die Zyklooxygenase anders beeinflusst, das Prostaglandin E2 reduziert durch Einnahme der NSAR und somit die dilatative Komponente weniger wird und peptidische Leukotriene vermehrt gebildet werden und somit es zum vermehrten Bronchospasmus kommen und somit Asthma. Eigentlich ist das alles aus der Anamnese leicht erkennbar. Wenn man es jetzt wirklich wissen will oder wenn man es jetzt beweisen will, dann müsste man einen Provokationstest machen. Ich kenne jetzt nur das Dermatologie am AKH, die das macht, unter stationären Bedingungen, weil es gefährlich ist, weil es zu Anaphylaxie führen kann. Und es macht keiner gern. Also wir bieten es leider auch nicht an, wir haben keine Pulmologie, also das wäre irgendwo zu riskant. Und die Therapie wird auch unter stationären Bedingungen gemacht, die nennt sich adaptive Desaktivierung, wo in steigenden Dosierungen über 5 Tage wird man bis zu 3300 Milligramm Acetylsalicylsäure aufgesättigt und hat eine deutliche Verbesserung der Symptome der Polyposis und auch des Asthma bronchiale. Zum Beispiel, diese Patienten werden ja häufig dann erst erkannt, indem sie alle 3 oder 4 Jahre wieder eine Polypektomie brauchen, also eine Refes, und somit hat man den Abstand von 3 Jahren auf 9 Jahren erweitern können und durch diese adaptive Desaktivierung. Die Nebenwirkungen, was Medikament betrifft, sind natürlich gastrointestinal und führt bei 1300 Gramm um die 9%, die mit dieser Therapie dann auch aufhören müssen. Hier noch ein kleiner Film, wie das halt so abläuft. Das wäre der typische chronische Rhinosinusitis-Patient über 2 Jahre. Also er hat vordergründig über Kakosmie geklagt. Man sieht, dass das Infundibulum verlegt ist. Es kann das Sekret nicht ablaufen. Und da ist eine Operation hilfreich und sinnvoll, aber die Frau Dozent Cattelieri wird das wahrscheinlich noch genauer beschreiben. Und das ist eine sogenannte Infundibulotomie. Sie sieht natürlich mehr gemacht, nur hier um zu zeigen, wie schön offen frei das wird, wie der Eiter nun austreten kann. Und das ist jetzt mit der 45-Grad-Optik. Kurzer Blick in die Kieferhöhle, die hier noch weiter erweitert wird dann. Aber das habe ich nicht mehr drauf, und dass man sieht, wie schön das Sekret abrinnen kann und dass man nachvollziehen kann, dass das dem Patienten wirklich hilft. Das ist das korrelierende CT dazu. Das hier könnte zum Beispiel auch ein Aspergillom sein, so schattengebend. Haben wir jetzt da in dem Fall nicht unmittelbar gesehen. Jetzt zum Schluss, weil es lustig auch sein kann, eine Funktion der Nase von Michel Gondry, einem Videokünstler. Okay. Also das können wir alle nicht. Ja, das kennen wir auch nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.